Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Servus Julius, grüß dich.
Ja, wir sind mal wieder im regulären Betrieb zusammengekommen. Keine Champions League, keine Länderspielpause, sondern es geht mal wieder um Good Old Bundesliga. Der 12. Spieltag steht am Wochenende an. Und wir machen es natürlich, wie ihr es schon seit Jahren hier gewohnt seid. Wir gucken auf den kommenden Bundesligaspieltag und besprechen alle 9 anstehenden Partie. Eine, denke ich mal, steht über allem. Wir haben ja immer noch Dortmund gegen Bayern. Können wir mal drüber reden, wie viel Glanz das noch hat und was wir uns da erwarten. Aber ich glaube, es ist die große Überschrift dieses Wochenendes. Bedeutet aber nicht, dass wir nicht weitere spannende Partien besprechen können. Und eine dieser sehr spannenden Partien findet tatsächlich auch direkt am Freitagabend statt, Alex. Nämlich das Aufsteigerduell. St. Pauli empfängt Holstein Kiel. Und da sprechen wir dann eben über zwei Mannschaften, die erstens gemeinsam aufgestiegen sind und zweitens sich auch in der Tabelle nicht weit auseinander befinden. Holstein auf der 17, Pauli auf der 16. Bedeutet, das ist auch ein Duell, wo einer der beiden ja sich nochmal ein großes Hoffnungspolster aufbauen kann, dass er vielleicht den anderen in dieser Liga auch überlebt.
Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Freitagabendduell der Aufsteiger, denn bisschen richtungsweisend ist es ja für beide. St. Pauli hat 3 Punkte mehr auf dem Konto als Holstein. Heißt, mit einem Sieg können die Kiezkicker 6 Punkte Vorsprung schon haben. Ich glaube, das wäre eine ziemliche Hausnummer. Also im internen Vergleich der beiden Aufsteiger. Gleichzeitig gewinnt Kiel, zieht man nach Punkten gleich. Also es ist ein Abstiegskampf-Duell der Aufsteiger. Aber mit Blick auf die Tabelle hat das schon einiges an Brisanz an sich. Also die Kieler wollen natürlich da unten mal rauskommen und das können sie, wenn sie gewinnen, denn dann springen sie auf den Relegationsplatz, auf dem natürlich jetzt St. Pauli steht. Also schön Freitagabend Abstiegsthriller, Julius. Können wir uns freuen drauf, ne?
Ja. Können wir uns auf jeden Fall freuen. Ich glaube auch, dass es durchaus spannend werden kann. Die Mannschaften, alles, was wir von ihnen jetzt bis jetzt gesehen haben, sind für mich auch nicht so weit auseinander. Natürlich hat St. Pauli vielleicht ein, zwei Ausrufezeichen mehr setzen können, aber auch Holstein hatte schon Spiele drin, wo sie auf jeden Fall Bundesliga-tauglich wirkten. Letztes Wochenende war das vielleicht nicht so der Fall, aber am Ende trotzdem auch eine Mannschaft, die auch schon gezeigt hat, okay, die kann mithalten und auch von den Spielanlagen, von der Qualität her, wenn sie auch vielleicht nicht mit allen in dieser Liga mithalten können, miteinander können sie es eigentlich schon. Trotzdem müssen wir ja diese Aussage vielleicht auch ein bisschen negativ drehen, was ja auch sehr, sehr spannend ist, Alex. Ist St. Pauli zu Hause gegen Holstein Kiel auswärts. St. Pauli hat zu Hause noch keinen Punkt geholt und Kiel auswärts noch keinen Punkt. Das wird sich jetzt ändern. Irgendwer wird einen Punkt holen.
Nicht ganz korrekt. St. Pauli hat schon 2 Punkte. Unter anderem 0-0 gegen Leipzig. Nur kein Tor geschossen.
Genau, kein Tor. Und sie haben natürlich unentschieden gespielt. Sie konnten beide noch nicht gewinnen, jeweils so in dieser Konstellation. Genau. St. Pauli ist von den Quoten her hier Favorit, dass sie es ändern können. Ne? 1,80er Quoten im Dreiweg auf die Hamburger gegen Holstein Kiel mit 4,20er Quoten. Und da sind wir dann auch schon in einem Bereich oder in einer Distanz zwischen diesen Quoten, die mein Grundgefühl, dass St. Pauli vielleicht leicht die Nase vorne haben könnte, noch ein bisschen mehr kaputt macht. Weil ganz ehrlich, so weit sehe ich die Teams nicht auseinander. Ich glaube, die können sich schon auch gegenseitig wehtun. Auch das Unentschieden würde ich gar nicht ausschließen wollen in dieser Konstellation. Und da 4,20 auf der einen Seite, 1,80 auf der anderen, das gefällt mir nicht so gut.
Gefällt mir auch nicht so gut. Weißt du übrigens, warum ich mich aufs Spiel auch freue? Auch wenn es ja Abstiegskampf ist und ich habe ja mit den Nordclubs jetzt nicht so viel am Hut. Aber ich glaube, aus neutraler Sicht könnten wir hier ein stimmungsvolles Spiel sehen, denn das gab es zuletzt 3-mal in Folge in der 2. Liga. Da ging es immer richtig zur Sache. St. Pauli hat die letzten 3 Spiele gewonnen und ich lese dir mal die 3 Ergebnisse vor. 4-3, 5-1 und 4-3. Das klingt eher nach Eishockey-Resultaten als nach Fußball. Also in der 2. Liga gab es da einen schönen Schlagabtausch jeweils. Also 3 Siege in Folge auch für St. Pauli. Sicherlich ein Mutmacher gegen diesen Gegner, dass sie zu Hause spielen. Sollte ihnen auch einen Push geben. Ich sehe sie auch als leichten Favoriten, aber nur als leichten, nicht als klaren. Und die Wettanbieter sehen die Kiezkicker als klaren Favoriten. Und da gehe ich dann auch nicht mit. Es ist mir ja nicht lukrativ genug, auf St. Pauli zu setzen bei 1,80er Quoten. Das hat für mich irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Tabellenneunte, Zehnte gegen einen Abstiegskandidaten spielen würde, da würde ich eine 1,80 erwarten, also bei, weiß ich gar nicht, Gladbach oder wer auch immer, aber nicht hier beim Drittletzten gegen den Vorletzten und der Drittletzte hat noch nie mal ein Heimtor geschossen. Das ist mir zu niedrig von den Quoten her. Ich verstehe auch nicht, warum es da keine Zweierquoten auf St. Pauli gibt.
Deswegen fällt es einem sicherlich leichter, in den Traditionen der letzten Ergebnisse zu bleiben, die du genannt hast, ne? Also über 2,5 Tore und vor allen Dingen auch beide Treffen. Also dieser Bann bricht, wird ja auch irgendwann, muss es passieren.
Ja.
Das letzte Heimtor von Pauli, haben wir schon drüber geredet, 2011 war das gegen die Bayern bei einer 1:8 Niederlage. Wahrscheinlich wird es keine 1:8 Niederlage, aber es wird mal wieder ein Bundesliga-Heimtor geben. Und ich glaube aber auch die Kieler mit der Art, wie sie aufgetreten sind, werden hier was beisteuern können. Vielleicht gehen wir sogar in Richtung eines solchen Ergebnisses, aber die kannst du halt nie als gegeben sehen, so 4:3, was auch immer. Aber 2:1 oder 2:2, das sind so Sachen, das ist für mich hier schon das Minimum. Also ich glaube, beide treffen, wir werden über die 2,5 Tore gehen und dann kann man sich aus dem Dreiweg fernhalten, wo der Tipp, den man gern spielen will, dann eben doch nicht ganz die Waage hält zwischen Risiko und Belohnung.
Ja, ich glaube auch, dass wir ein schönes, stimmungsvolles Nordderby, darf ich das Wort sagen, Julius, sehen werden. Ich habe es jetzt mal rausgehauen. Ja, du bist ja auch unsicher, ich merke schon.
Ich bin mir nicht unsicher, ich würde es nicht sagen, aber gut, es ist im Norden. Also wenn es wir die vier Himmelsrichtungen nehmen.
Ja. Ich hau jetzt das Nordderby hier raus. Ich glaube auch, dass beide treffen werden. Also St. Pauli muss endlich mal zu Hause knipsen. Und wenn nicht gegen Kiel, gegen wen denn dann? Ja, und ich glaube auch, dass Kiel hier was beisteuern wird auf der Anzeigentafel. Haben ja auch das ein oder andere Tor ja auch schon kassiert. Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass St. Pauli trifft, gegeben. Die haben ja auch erst 7 Türchen geschossen, ne? Sind die Mannschaft mit den wenigsten Toren in der Bundesliga. Gleichzeitig Kiel 28 kassiert. Also St. Pauli hübscht seine Torstatistik gerade zu Hause auf. Kiel kann auch treffen. Beide treffen Over 2,5, finde ich ja auch einen interessanten Tipp. Wobei Over 2,5, es könnte halt auch einfach 1:1 ausgehen. Machen wir uns nichts vor. Wäre jetzt auch nicht überrascht. Aber ja, nicht unbedingt 4:3 vielleicht für St. Pauli, aber vielleicht ja 2:1.
So ist es und damit gehen wir dann auch auf den Samstag. Freitagabendspiel haben wir jetzt besprochen. Am Samstag wartet zuerst das Duell zwischen Union Berlin und Leverkusen auf uns. Union ja eigentlich immer noch ganz gut in der Tabelle unterwegs, guter Saisonstart, aber ja, die erste Bo Svensson-Krise, muss man so sagen. Die letzten 5 Spiele sieglos, 3 davon verloren auch. Das ist nicht mehr die Statistik, die man am Anfang der Saison noch hatte, wo man dann doch in sehr, sage ich mal, Vintage Union Berlin in der Bundesliga-Manier viele 3 Punkte auch abgreifen konnte mit dem einen Torunterschied und der starken Defensive. Das ist nicht mehr ganz das Union. Wir haben schon oft drüber geredet. Ist auch nicht mehr ganz das Leverkusen der letzten Jahre. Gegen Heidenheim ging es erstmal schief, dann hat man sich gefangen. In der Champions League konnte man sich jetzt natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein holen, aber auch gegen Heidenheim. Ja, man hat den Pflichtsieg geholt und man hat mal wieder gesehen, okay, man ist einfach viel, viel anfälliger, als man es im letzten Jahr war. Der Start, der hat nicht gut funktioniert in diesem Spiel. Und jetzt bei Union Berlin, das ist für jeden Bundesligisten eine schwere Herausforderung. Und es ist eben kein ganz außergewöhnlicher Bundesligist mehr, wenn wir über Leverkusen reden.
Ist er nicht mehr und er wird es Leverkusen auch schwer machen. Aber ich gehe hier auch mit den Wettanbietern, die eine 1,75 abgeben auf den Leverkusen-Sieg. Und ich glaube, sie haben sich jetzt in der Champions League in Form geschossen. Also auch gegen Heidenheim stark gezittert, aber dann ja 5-mal geknipst, jetzt auch 5-mal gegen Salzburg. Die Leichtigkeit und Lockerheit ist also zumindest in der Offensive jetzt zurück. Und das sollte gegen Union dann, glaube ich, reichen, weil die einfach so schwach drauf sind. Aktuell, du hast das ja angesprochen. 4 Pflichtspiele übrigens, auch kein Tor geschossen. Ja, das ist ja auch schon heftig. Ne? In Bielefeld im Pokal 0:2 verloren. Gut, das 0:3 bei den Bayern, keine Schande. Das 0:0 gegen Freiburg hat man wahrscheinlich mitgenommen und unterschrieben. Das hat auch gepasst. Aber jetzt auch 0:1 in Wolfsburg. Also allein, dass jetzt 4-mal in Folge vorne die 0 stand, ja, ist zu dünn, ne? Ist im Offensivgang zu wenig. Jetzt ist natürlich die Frage, Leverkusen ist hinten so anfällig, vielleicht kann ja Union endlich mal wieder knipsen oder treffen, verliert aber trotzdem, heißt, wir können tippen, Leverkusen gewinnt mit Gegentor.
Ja, oder vielleicht sich ganz aus dem Fenster lehnen und sagen, weißt du was, ich nehme die 3,80er-Quoten auf Unentschieden mit.
Nein, die nehme ich nicht mit.
Ich nehme die aber mit. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich sage, das wird ein Unentschieden, Leverkusen. Nicht so gut drauf, dass sich jetzt alles dreht und sie nur noch gewinnen werden. Aber die Niederlage musste eben auch fast ausschließen, ne? Auch wenn du in die Vergangenheit guckst. Union nur 1 von 13 Spielen in der Vereinsgeschichte gegen Leverkusen gewinnen können. Also da ging eigentlich fast nie was. Leverkusen ist seit 22 Auswärtspartien ungeschlagen. Also die werden sich auch nicht komplett unwohl fühlen, obwohl es die alte Försterei ist. Reden wir nicht über Dortmund, sagen wir es mal so, was die Auswärtsstatistik angeht. Aber ich glaube, Union wird sich richtig eklig zurückfighten und mal wieder aufzeigen, dass sie jedem wehtun können, der irgendwas zulässt. Und ich glaube, Bayer Leverkusen ist eine dieser Mannschaften. Kleiner Upset, 380er Quoten. Und auch mal wieder, ja, ich traue mir auch mal was, damit ich nächste Woche sagen kann, siehst du, das habe ich vorher gesagt.
Ja, ich freue mich ja, wenn du mutig tippst und dich aus dem Fenster lehnst. Aber das Problem ist, man hat halt nichts davon, wenn du falsch liegst. Ne? Und ich fürchte, hier wirst du falsch liegen. Leverkusen wird das gewinnen. Die haben jetzt ihr Mojo wieder gefunden, ihr Offensives. Die sind spielfreudiger. Bei Union geht spielerisch wenig zusammen. Es muss ja kein glanzvoller 5-Tore-Sieg werden. Aber ich erwarte den Leverkusen-Auswärtssieg. 1,75-Quoten finde ich auch so anspielbar. Wie gesagt, wer der Leverkusener Defensive nicht traut, der kann ja überlegen, ob er auf Sieg mit Gegentor tippt. Allerdings, man traut halt der Union Berliner Offensive auch wenig. Die haben ja erst 9 Türchen geschossen. Von daher bin ich mir da nicht sicher, ob Leverkusen zu Null oder mit Gegentor gewinnt. Deswegen bleibe ich beim normalen Dreiweg-Leverkusen-Tipp. Aber der ist für mich ziemlich in Stein gemeißelt, Julius.
Ja, weil du eben einfach ein ängstlicher Typ bist und dich nicht traust, hier so riskant und spannend zu tippen wie ich. Aber das musst du ja wissen. Wir gehen auf jeden Fall weiter zum nächsten Spiel und gucken mal, wie mutig du da bist, wenn wir über die Partie zwischen Leipzig und Wolfsburg reden und damit ja über die große, jetzt mittlerweile Rose-Krise, ne? In der Champions League gab es die nächste Niederlage, da steht man richtig schlecht da. In der Liga gewinnt man nicht mehr. Ja, und zumindest am letzten Wochenende ging es dann auch wirklich los in den Interviews, wenn man sich das angeguckt hat, wurde mal gefragt, wo erreichen sie die Mannschaft noch und all diese Sprüche, die so ein bisschen Sorge machen um einen Trainerjob. Auf der anderen Seite hast du die Wolfsburger, ja, nicht ganz so brillant unterwegs, wie man vielleicht gehofft hat, dass sie sich unter Hasenhüttl wieder fangen, aber eine solide Mannschaft, eine Mannschaft, die Konter spielen kann und eine Leipziger Mannschaft, der eben ja wirklich ein Funke zu fehlen scheint. Und das ist eben genau das, ne? Eine motivierte Hasenhüttl-Mannschaft, die die Spannung hat, die Intensität hat. Wenn du da wieder nicht hundertprozentig wach bist, wenn du da wieder nicht hundertprozentig in die Zweikämpfe gehst, das wird Wolfsburg tun. Und ja, diese Negativspiralen unter Trainern, die fast manchmal nicht zu erklären sind und trotzdem immer weitergehen, da ist Leipzig ganz, ganz kurz davor. Und ich sag mal so, wenn es mit einer Niederlage jetzt weitergeht, dann sind sie ganz tief drin.
Ich höre dann bitte ein bisschen wieder den mutigen Tipp bei dir raus. So zwischen den Zeilen lese ich da, du liebäugelst doch hier mit vielleicht dem X2. Liege ich da richtig? Ich habe nur so den Stimmklang rausgefischt.
Naja, wir können, also ich finde, wir haben schon gute Chancen. Und 2,20er bis 2,30er Quoten, ne, sind natürlich echt eine Hausnummer auf eine doppelte Chance. Wir sprechen hier nicht über einen Absteiger. Wir sprechen bei Wolfsburg und eine Mannschaft, die 4 Spiele ungeschlagen ist, die letzten beiden Bundesligaspiele gewinnen konnte. Und bei Leipzig über eine Mannschaft, die in den letzten 3 Bundesligaspielen nicht gewinnen konnte, die 2-mal von diesen 3-mal verloren hat, die sich zwischendurch in der Champions League regelmäßig den nächsten Selbstvertrauensknacks abholt und die offensichtlich gerade eine schwere Phase durchmacht. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so wahnsinnig weit hergeholt und eine doppelte Chance mit 2,20er-Quoten, da weißt du eh, da werde ich hellhörig.
Ja, absolut, so gut kenne ich dich schon. Ja, 5er-Quoten auf Wolfsburg sind natürlich super lukrativ, weil die so dermaßen hoch sind und man tippt quasi oder würde in die Krise reintippen von Leipzig, die ja 5 Spiele in Folge nicht gewonnen haben, ne? In Champions League und Bundesliga. In der Champions League verlieren sie alles, in der Bundesliga lief es ja auch nicht rosig, Achtung. Stark. stark, oder? Ja, Hoffenheim hat das ja, offenbart, wie groß die Probleme in den Umschaltmomenten da auch sind. Und ich glaube, auch Wolfsburg wird umschalten wollen und können. Und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das so wohl locker leicht für Leipzig wird, die ja trotzdem klarer Favorit sind, so 1,60er Quoten. Ein Favoritentipp liegt nahe und ehrlicherweise glaube ich auch, dass sie jetzt mal wieder gewinnen können, so vom Bauchgefühl her. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie es nicht tun. Und wenn dein X2-Tipp dann aufgeht, der lukrativer ist, definitiv. Aber am Ende, weil es ein Heimspiel ist, sehe ich trotzdem irgendwie so den 2-1-Arbeitssieg mit individueller Klasse von Openda. Šeško muss einfach mal wieder treffen. Das ist ja, er ist wirklich sehr, sehr schwach in der Saison oder trifft einfach das Tor nicht. Aber zu Hause ist Leipzig halt trotzdem sehr schwer zu knacken. Wolfsburg hat zum Beispiel ja auch ein gutes Spiel gemacht, hat einen Punkt mitgenommen, aber ja, besiegen konnten sie die Leipziger auch nicht, die erst ein Gegentor kassiert haben. Das ist schon auch bemerkenswert. Deswegen, ich erwarte da nicht so viel Offensivgeist von den Wolfsburgern, sondern eher vielleicht plätschert das Spiel so für sich hin und dann gewinnt Leipzig vielleicht spät mit 1-0 oder 2-1.
Ich sehe nicht so einen richtigen Turnaround-Punkt. Du hattest keinen großen Impuls, du hattest eine weitere Niederlage, dass Leipzig sich aus diesem, ja, Trott gerade befreien kann. Und es hat sich oft gelohnt, in solche Trends reinzutippen. Es lohnt sich hier mit den Quoten auf X2 in jedem Fall auch das zu probieren. Und ja, auch die Gegentore, die du angesprochen hast, ne? Bis zum letzten Spieltag hatten sie nur 5 Gegentore. Das war ihre große Stärke. Am letzten haben sie 4 auf einmal gekriegt. Da siehst du ja auch, da hat sich einiges verschoben in den letzten Wochen vielleicht, ja.
Ja, das stimmt. Aber ich habe trotzdem Respekt vor Leipzig, wenn sie zu Hause spielen. Denn sie sind seit 12 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. 13 wären übrigens Vereinsrekord. Ja, das ist die Vereinshistorie nicht so lange, wie man ja weiß. Aber nichtsdestotrotz stehen sie da vor einem Rekord. Und kein anderer Bundesliga-Verein ist im Moment zu Hause so lange unbesiegt wie die Sachsen. Ist ja auch eine interessante Statistik. Nicht die Bayern, nicht Leverkusen. Weiß man ja, die haben gegen Leipzig verloren. Nicht der BVB, der zu Hause eine Macht ist. Kein anderer Verein ist so lange zu Hause ungeschlagen wie Leipzig. Deswegen tippe ich eher so in die Heimstärke rein mit individueller Klasse und vielleicht irgendwie Arbeitssieg 1-0, 2-1. Das ist so das Bauchgefühl, das ich habe. Andererseits, wenn sie wieder nicht gewinnen oder sogar verlieren, dann wird es ja richtig eng um Rose. Und ich glaube, den Turnaround schaffen sie zumindest in diesem Spiel nochmal.
Wir werden es verfolgen und natürlich auch dranbleiben, wie es mit Rose weitergeht. Kommt zu einer Mannschaft, die nicht ansatzweise so eine gute Heimbilanz hat wie RB Leipzig. Das ist Werder Bremen, eigentlich ja durchaus ein Traditionsclub. Jetzt geht es gegen Stuttgart und eben mit der Gewissheit nur ein Drittel ihrer Punkte bis jetzt im Weserstadion geholt. 5 Punkte bis jetzt nur. Also wahnsinnig heimstark ist man da tatsächlich nicht unterwegs. Und es kommt, ja, gegen Stuttgart eben auch wieder zu einem spannenden Aufeinandertreffen, ähnlich wie bei Pauli Kiel. Bremen nicht besonders heimstark. Stuttgart in den letzten 3 Auswärtsspielen nicht nur Sieg, sondern auch seit 2 torlos. Und das ist ja eigentlich ihre große Stärke, die Offensive, ne? Also da fühlen sie sich nicht so wahnsinnig wohl dieses Jahr. Und ja, in der Champions League hast du gesehen, sie fühlen sich vielleicht generell nicht so wohl wie im letzten Jahr. Denn eine 1-5-Pleite beim Roten Stern, das hat dann doch schon eine gewisse Aussagekraft, dass da nicht alles rund läuft.
Absolut, das war ja erschreckend. Das war ja schon sehr nah an der Blamage, um nicht zu sagen, das war wirklich eine katastrophale Leistung und eine Blamage in der Champions League. Also wir hatten ja auf den Stuttgart-Sieg gesetzt am Montag in der Vorschaufolge zur Königsklasse. Aber dass der VfB nicht gewinnen wird, ist das eine. Aber dass sie dann eine Klatsche kriegen, ist erschreckend, ist erstaunlich, ist bemerkenswert, ist für mich ja sehr, sehr überraschend gewesen. Zeigt aber auf, Doppelbelastung immer so eine Sache, ne? Für Vereine, die sie davor nicht hatten, die groß, schnell und groß und gewachsen sind und plötzlich dann in Europa, ne, auch vieles vorhaben und dann vielleicht ein paar Verletzte haben und nicht optimal in der Saison unterwegs sind aus verschiedenen Gründen und dann diese Konstanz einfach nicht hinbekommen. Das ist schon bemerkenswert, war ja nicht der erste Ausrutscher, entweder in der Bundesliga oder Champions League, ne? Da gab es ja immer wieder Rückschläge für den VfB und dass sie jetzt dann auswärts ran müssen, macht es auch nicht leichter, denn Rückschläge gab es vor allem auswärts bislang in der Saison. Sie haben nämlich erst einen Auswärtssieg zustande gebracht, Julius, in der Bundesliga und aber schon 10 Gegentore kassiert. Also die 5, die es jetzt in Belgrad gab, kommen nicht ganz von ungefähr, denn auswärts, da sind sie wackelig, da sind sie anfällig, da können sie Gegentore kassieren. Und ich glaube, mindestens Letzteres, also Gegentore kassieren, gibt es auch in Bremen jetzt.
Ja, davon würde ich tatsächlich auch ausgehen. Auch ja, nicht nur auswärts schwach, sondern auch Bremen schwach. Die Stuttgarter eins der letzten 14 Spiele in Bremen nur gewinnen können.
Wow.
Also das ist eine ganz, ganz schlechte Statistik, die man da auch im Weserstadion hat. Und das spielt da sicherlich vielleicht auch noch ein bisschen rein in die Köpfe. Man kommt nicht mit einem breiten Kreuz nach all dem, was sie jetzt in dieser Woche erlebt haben, was sie zuletzt auswärts erlebt haben. Und Werder Bremen ist eine Mannschaft, die in ihrer Anlage anfällig ist, die aber auch immer mal wieder ihre Ausrufezeichen setzen kann, weil sie schon die grundsätzliche Qualität mitbringt. Ich glaube, Werder Bremen ist eine Mannschaft, die vereinzelt und gerade zu Hause in dieser Saison dann noch nicht überzeugen konnte, gerade eben auch was die Verteidigung angeht, ist seit langem Manko. Man kann da auch immer auf dem Transfermarkt vielleicht nicht so nachlegen, wie man möchte. Vielleicht ist auch die Spielidee von Ole Werner dann eben ein bisschen so, dass man es in Kauf nimmt oder anders versucht zu kompensieren. Aber tatsächlich, wir haben es gesagt, Stuttgart in den letzten beiden Auswärtsspielen torlos. Ich glaube, das ändert sich auch. Du hast gesagt, sie werden aber auch wieder Tore kassieren. Auch das glaube ich. Deswegen beide Treffen finde ich hier schon auf jeden Fall einen akzeptablen Tipp. Und dann kann man natürlich zumindest auch sagen, die Quoten auf Werder sind ordentlich zu Hause. Die Quoten auf die doppelte Chance sind immer noch annehmbar, ne? Also wir haben 1,60er bis 1,70er Quoten auf die doppelte Chance, 1x, Heimsieg oder Unentschieden, damit in alle historischen Gegebenheiten reingetippt, in alle Formen, auswärts bei Stuttgart reingetippt. Und sie werden Tor kassieren. Ich glaube, sie werden auch eins machen, aber ja, auf keinen Fall gesetzte 3 Punkte für die Stuttgarter, und das sind so die Tipps, die man damit dann abgeben kann.
Dreiweg finde ich auch heikel. Quoten sind super spannend in alle Richtungen, aber ganz, ganz schwierig. Also ich wäre null überrascht, wenn der VfB jetzt die nächste Auswärtspleite hinnehmen muss, weil sie ja jetzt bei Bremen einfach irgendwie da ausgekontert werden, und hier ist Werder angriffsstark und wie man ja weiß. Und dann verlieren sie vielleicht 2-1, aber sie können das auch 3-2 oder 2-3 gewinnen. Wäre ich auch nicht überrascht. Also ich tue mich schwer, tippe tatsächlich deswegen drauf, dass beide Treffer in over 2,5 Tore fallen. Also diese Kombi, die ich ja ganz gern mag, die ist bei diesem Spiel sehr, sehr wahrscheinlich, wie ich finde. Werder hat ja auch schon 22 Gegentore kassiert, ne? Das ist ein 2er Gegentorschnitt, Julius. Also die können wirklich auch 2 kassieren, und dann kann der VfB 2 oder 3 schießen und dann geht es 2-2 aus oder 3-2 oder Werder gewinnt das 3-2, wäre ich überhaupt nicht überrascht. Also sogar beide Treffer over 3,5 ist für mich eine durchaus gegebene Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt. Aber im Dreiweg schwierig. Ich wäre nicht überrascht, wenn der VfB das verliert, aber drauf tippen ist mir auch zu riskant. Dafür haben sie ja trotzdem zu viel individuelle Klasse. Eins nur noch, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Von den letzten 4 Spielen hat Werder Bremen nur eines verloren gegen den VfB. Letztes Jahr zum Beispiel hat Werder zu Hause gewonnen, und da war ja der VfB noch richtig stark unterwegs. Und auch da gab es einen Heimsieg. Also Werder weiß schon auch, wie man den VfB knacken kann. Deswegen, das wird ein heikles Spiel für Hoeneß und Co.
Das wird ein heikles Spiel, und ich bin auch durchaus gespannt. Gespannt bin ich tatsächlich auch aufs nächste Spiel. Da haben wir nämlich Freiburg gegen Gladbach, und das sind Mannschaften, die jetzt in der Tabelle punktgleich sind seit dem letzten Spieltag. Das liegt aber an entgegengesetzten Entwicklungen in den letzten Spielen. Freiburg seit 4 Spielen sieglos, 2 verloren, 2 unentschieden. Mönchengladbach seit 5 Spielen ungeschlagen und nach den Bayern in den letzten 5 Spielen dann auch die punktreichste Mannschaft in den letzten 5 Spielen in der Bundesliga. Also die endlich wachgeküsst, und jetzt sind sie eben im Torverhältnis auch vorbei, weil Freiburg eben nicht nur bei Dortmund verloren hat, sondern recht deutlich verloren hat, weil sie sich 2 Platzverweise abgeholt haben. Spielt natürlich auch so ein bisschen in diese Partie rein. Ein bisschen dünnerer Kader alleine durch 2 Spieler, die gesperrt sein werden nach der Partie in Dortmund. Und ja, es sind Mannschaften in einem komplett entgegengesetzten Trend, ne? Der Hausherr sieglos seit längerem, der Gast endlich wach geküsst unter Seoane, Fragezeichen.
Fragezeichen, wenn sie gewinnen, gibt es ein Ausrufezeichen in Freiburg. Du bist jetzt schon 6., spielst gegen den Tabellennachbarn, hast 17 Punkte, gleich viel wie Freiburg, klopfst also ans Tor nach Europa. Wenn du das gewinnst jetzt, ist das wirklich ein Ausrufezeichen für Gladbach. Bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich glaube aber nicht, dass die Borussia das gewinnt. Ich glaube, der SC Freiburg, ich will jetzt nicht sagen, schlägt zurück, aber wird definitiv eine Reaktion zeigen nach diesem 0-4, auch in der Höhe, glaube ich, verdienten 0-4 in Dortmund. Man kennt den SC ja. Oft gibt es da eine Reaktion, vor allem, weil sie jetzt ein Heimspiel haben. Ich glaube, da gibt es eine ganz andere Leistung jetzt auf dem Feld. Das heißt nicht zwingend, dass sie unbedingt gewinnen müssen. Das kann wirklich unentschieden ausgehen, wie ich finde, weil nicht nur tabellarisch sie gleich sind, sondern dadurch, dass sich dass der Trend konträr ist, dass sich das irgendwie ausgleicht und dass wir dann uns schön bei einem Unentschieden treffen. Aber zumindest eine performancemäßige Reaktion muss es vom SC Freiburg, glaube ich, geben.
Ja, also so ein Auftritt wie beim BVB, wo man sich dann auch demontiert so ein bisschen selber, das würde ich auch ausschließen, ist keine Mannschaft, die jetzt irgendwie komplett eigentlich die Kontrolle verloren hat oder unter dem Trainer schon komplett auseinanderfällt. Den Eindruck hat man eigentlich nicht. Trotzdem ist es zu diesem Zeitpunkt natürlich eine schwere Aufgabe, gegen eine Mannschaft zu spielen, die endlich mal in einem Flow ist, die auch mal spät oder eben im richtigen Moment zusticht, die mit Kleindienst sicherlich jetzt auch einen Spieler hat, der einfach in der Bundesliga zumindest auch in solchen Partien mal ein entscheidender Faktor sein kann. Ich glaube schon, das ist auch ein Unterschied zum letzten Jahr, dass man eben genau da in der Spitze der Offensive nachlegen konnte aus Gladbacher Sicht. Deswegen, ja, gesetzter Heimsieg ist es hier für mich auch nicht, auch wenn Traditionalisten wahrscheinlich wissen, okay, seit 16 Spielen hat Gladbach nicht in Freiburg gewonnen oder in Zeiten gelesen mit Auf- und Abstiegen und Co. Seit 22 Jahren warten sie auf einen Sieg in Freiburg. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit und ob sich das dann unbedingt jetzt ändert, wenn ich die Mannschaften doch recht dicht beieinander sehe, das weiß ich nicht. Ich weiß allerdings auch, dass ich sie dichter beieinander sehe als die 1,90er-Quoten auf Freiburger Seite und die 3,70er-Quoten auf Gladbacher Seite. Das macht den Gladbach-Tipp, wenn man sagt, ey, ich tippe gnadenlos in Trends rein, dann doch nicht uninteressant, weil die Quoten einfach
Absolut.
viel höher sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier am Ende eng wird. Da ist das Unentschieden dann natürlich drin. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eng wird, weil wir kein Torfestival sehen, sondern eben die eine Szene vielleicht auch, die so ein Spiel entscheiden kann, heißt vielleicht hier sogar eher in Richtung Underwetten gehen, vielleicht auch in ein Spiel, wo ein Treffer entscheiden kann, heißt, dass beide Teams treffen neinmal, also entgegen der Tipps, die wir bis jetzt an diesen Fronten abgegeben haben. Aber ausschließen, dass es dann in eine Gladbacher Richtung kippt und dass sich dann die Quoten richtig lohnen, das würde ich eben auch nicht.
Ja, das ist schon bemerkenswert. 22 Bundesliga-Heimspiele von Freiburg gegen Gladbach und keines verloren. Nee, eines von 22 so rum. Also der letzte Gladbacher Sieg in Freiburg datiert aus dem März 2002. Wir reden von Gladbach in Freiburg, ne? Nicht in Dortmund, nicht in München bei den Bayern, in Freiburg. Das ist schon eine unglaubliche Serie. Also wer mutig ist und sagt hier, erstens vorm Stark von Gladbach, zweitens solche Serien müssen ja mal enden, vor allem weil es ja so wirklich eine kurios lange Serie ist bei so mehr oder weniger Mittelklasse-Bundesliga-Teams, der kann wirklich mal die 360 ins Visier nehmen, weil die super Value bereithalten, wie ich finde. Ich bin aber nicht ganz so mutig, aber trotzdem nicht unmutig. Ich gehe einfach aufs Unentschieden. Ich habe es ja schon angedeutet. Ich glaube, das endet unentschieden. Das würde irgendwie passen. Ne? Verbesserte Freiburger Leistung, Gladbach gute Form. Schnuppert vielleicht am Sieg, möglicherweise gehen sie in Führung. Kann man ja auch tippen, ne? Gladbach trifft zuerst, wenn man sagt, hey, so gute Form. Aber am Ende, glaube ich, trennt man sich dann unentschieden.
Ja, dann nehmen wir das mal so mit, würde ich auch nicht unbedingt widersprechen und springen zum letzten Spiel um 15:30, was wir noch zu besprechen haben. Augsburg gegen Bochum. Hackings Bochum, kann man ja auch sagen. Letztes Wochenende war es dann eben mit dem ersten Startgefühl schon so ein bisschen wieder vorbei. Na, man konnte nicht an das Debüt, an das Unentschieden gegen Leverkusen anschließen, sondern hat am Ende eben wieder verloren in der Bundesliga gegen die Stuttgarter, über die wir ja geredet haben, die jetzt auch nicht nur überzeugen, aber so haben wir es ja auch ein bisschen erwartet. Bochum einfach ja qualitativ vor einer ganz schweren Saison. Das Unentschieden gegen Leverkusen hat sie trotzdem ein bisschen gerettet. Am 9. Spieltag, kann man noch gesagt, waren sie die schlechteste Mannschaft der Geschichte. Nach 9 Spieltagen, jetzt sind sie übrigens nur historisch gesehen nach 11 Spieltagen die zweitschlechteste Bundesliga-Mannschaft der Geschichte. Also zumindest da konnten sie einen Sprung machen. Und jetzt müssen sie nach Augsburg. Das ist natürlich eine Mannschaft, wo du sagst, Mensch, da kann man immer vielleicht mal was holen. Das ist nicht die beste Mannschaft der Liga. Aber es ist Augsburg zu Hause. Augsburg auch in dieser Saison unterstreicht das. Er hat 12 Punkte gesammelt, 11 davon zu Hause. Also wenn sie sich wohlfühlen, dann zu Hause. Und dieses Bochum, und lass uns ehrlich sein, jetzt auch nicht die wahnsinnig inspirierte Trainerwahl, Dieter Hecking, es macht mir alles nicht so große Hoffnung, dass man jetzt auf einmal hier einen 3-Punkte-Run hinlegt.
Ja, nee, so richtig Hoffnung macht es einem nicht. Also die Anstellung hat mir schon jetzt nicht so super Hoffnung gemacht, aber boah, Augsburg-Bochum, Julius, das ist ein Spiel. Entweder das 1-0 für Augsburg oder 0-0 oder 1-1. Also ich erwarte ein biederes Spiel, Abstiegskampf, Kraut- und Rübenfußball von wahrscheinlich beiden. Und dementsprechend sind solche Spiele immer schwer zu prognostizieren. Aber wir haben jetzt auch gelernt in den letzten Jahren, oftmals reicht es dann für Augsburg, wenn sie solche Spiele zu Hause bestreiten, dass sie irgendwie diese 3 Punkte mitnehmen, ne?
Ja, so ist es eben. Und das haben sie auch in dieser Saison wieder bewiesen. Und Bochum hat mir selten bis jetzt bewiesen, dass man auf ihren Sieg tippen sollte, ne? Um genau zu sein, nullmal. Da haben wir noch nicht gewonnen. In dieser Saison zweimal auch nur unentschieden gespielt. 9 Niederlagen, das ist ein ganz klares Statement. Und ja, es ist einfach unangenehm in Augsburg. Und deswegen neige ich tatsächlich auch dazu, in Richtung der Augsburger zu gehen. So ärgerlich das natürlich für ein Bochum mit neuem Trainer ist. Aber der Impuls, ja, der könnte dann nach dieser Niederlage schon wieder so ein bisschen verpufft sein. Und dann ja, müssen wir uns nach Spieltag 12 vielleicht auch langsam damit beschäftigen, dass sie diese Position in der Tabelle nicht mehr verlassen können.
Ja, also einen Auswärtspunkt haben sie noch nicht geholt, die Bochumer. Ja, um das zu erzählen, schwächste Auswärtsmannschaft, die einzige, die noch 0 Punkte hat, mit 19 Gegentoren, auch die schwächste Auswärtsdefensive. Da gibt es einfach ein bisschen wenig Hoffnungsmacher, dass Augsburg, ja, zwar zu Hause immer wieder unbequem, aber so gut sind sie auch nicht. Also du kannst schon hier dir vielleicht einen Punkt erkämpfen aus Bochumer Sicht, das halte ich wirklich nicht für ausgeschlossen. Aber was macht einem Hoffnung, dass sie gleich 3 Punkte mitnehmen? Ehrlich gesagt, recht, recht wenig, ne? Gleichzeitig Augsburg, interessante Statistik übrigens, von den letzten 11 Bundesliga-Partien gegen den Tabellenletzten haben sie keines verloren. Das heißt, entweder geht es unentschieden aus oder Augsburg siegt. Und das zeigt auch hier die Bilanz. 5 Siege, 5 Unentschieden, es waren verloren nur eine der 11. Sorry, ich habe die Statistik nicht ganz korrekt vorgelesen. Also Heimsieg knapp ist 2-1, 1-0 Augsburg oder 0-0, 1-1. Das sind so die Empfindungen, mit denen ich in dieses Spiel gehe. Also Bochum wird das nicht gewinnen. Vielleicht holen sie den Punkt, aber traue ich mich das zu tippen, ist die Frage. Ehrlich gesagt, schwierig. Du schüttelst den Kopf.
Ja, nein. Nee, ich sage, typisches Augsburg-Spiel. Zu Hause holt man immer mal die Punkte. In solchen Spielen holt man immer mal die Punkte. Deswegen ist man seit Jahren in der Liga. Und das ist so ein typisches Augsburg-Spiel, wo man genau diese 3 Punkte wieder mitnehmen kann am Ende. Das ist mein Tipp und ich mache auch ein bisschen Druck, weil Alex, ich will jetzt endlich zum Topspiel kommen am Samstag. Ja,
verstehe ich.
Da müssen wir ja auch noch, wahrscheinlich reden wir da länger drüber. Es ist nämlich das Duell zwischen Dortmund und Bayern. Erstmal können wir ja einsteigen mit einer interessanten Beobachtung. Ein Spiel, das seit gut 10 Jahren als Klassiker vermarktet wird und wurde, und schon in den letzten Jahren hatte es ja selten was mit einem Klassiker oder mit einem richtig spannenden Duell zu tun. Und soweit ich es beobachten kann, Alex, hat man jetzt tatsächlich abrupt quasi damit aufgehört. Ich habe den Begriff selten gesehen. Ich habe deutlich weniger Werbung für diese Partie gesehen. Es scheint so, als wäre es nicht mehr das Top-Duell im deutschen Fußball. Und jetzt müssen wir dich natürlich fragen, oder ist es das doch?
Ja, Moment. Erstmal, es ist erst Donnerstagmittag. Ja, Aufnahmezeit.
Ja, komm, also in den letzten Jahren hast du 2-3 Wochen vorher angefangen, den Klassiker zu vermarkten mit extra Spieler-Vignetten in jeder Werbung und Co. Ich finde es schon auffällig, dass wir da deutlich weniger hören in die Richtung.
Kann ja noch kommen, sind ja noch 2-3 Tage Zeit für. Aber vielleicht ist es ein bisschen weniger geworden, was natürlich daran liegt, dass der FC Bayern dieses Spiel einfach fast jedes Jahr gewinnt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Deswegen, ja, kann das natürlich eine Rolle spielen. Da sind die Bayern in dieser Saison ja auch ziemlich übermächtig in der Bundesliga, sind ja schon 6 Punkte Vorsprung, ne, auf den Verfolger, der eben nicht Borussia Dortmund lautet. Die haben nämlich 10 Punkte Rückstand als Fünfter auf die Bayern. Also wenn Dortmund dahinter wäre mit ein paar Pünktchen, würdest du mehr Klassiker, Plaketten, Vignetten und Schaubilder sehen und lesen. Ich glaube, das spielt auch wahrscheinlich ein bisschen eine Rolle. Aber zum Glück, Julius, das ist für uns der Mutmacher, findet das Spiel nicht in München statt. Nee, doch, findet in München statt.
Nein, findet in Dortmund statt, Alex. Da bist du ein bisschen abgerutscht. Es findet in Dortmund statt, dieses Spiel. Hä? Und da wolltest du natürlich drauf hinaus. Die Dortmunder sind super heimstark unterwegs in dieser Saison. Das macht ein bisschen Hoffnung. Andererseits musst du es natürlich umdrehen. In diesem oder im letzten Jahr haben wir das erste Mal ja eine komplett andere Ausgangslage gehabt. Da hat Dortmund in Bayern endlich mal wieder gewonnen. Und zu Hause wurden sie quasi von Harry Kane alleine besiegt. Also diese Vorzeichen sind da in diesem Jahr, dass du auf jeden Fall, glaube ich, schon, wir haben ja drüber geredet, in Dortmund Platz 1 in der Heimtabelle und mit auf dem letzten Platz in der Auswärtstabelle bedeutet, das macht große Hoffnung, dass wir hier zumindest nicht das Auswärts-Dortmund sehen werden gegen die Bayern. Das sind gute Nachrichten, sonst könnte es deutlich werden, aber wir sehen ja eben generell in Bayern München, ja, das für mich so ein bisschen die letzten Jahre, wo sie es selber dann auch ein bisschen spannend gemacht haben, Selbstsabotage und Co., bisschen abgelegt haben wieder. Das ist ein richtig gutes Bayern. Ganz souverän an der Spitze der Tabelle, ganz souverän in den letzten Spielen. Ich glaube, jetzt seit 6 Pflichtspielen, wenn wir die Champions League mit reinnehmen, ohne Gegentor sogar. Das war jahrelang ein Problem. Ich sehe generell keine Mannschaft, die über die Saison in diesem Jahr große Konkurrenz für die Bayern sein wird. Und ob es Dortmund dann nach all den Jahren der Demütigung schafft, im direkten Duell eine Konkurrenz zu sein, auch da bin ich skeptisch, ehrlich gesagt.
Ja, ich wollte tatsächlich darauf hinaus, dass ich auch froh bin, dass der BVB zu Hause spielt und nicht in München, weil dann hätte ich große Angst. Aber hier in der App meines Vertrauens wurde die Anzeige irgendwie ein bisschen komisch angezeigt. Also es ist in Dortmund, die Verwirrung ist entwirrt. Und das macht mir Mut, dass es hier knackig und spannend und vielleicht ein Klassiker wird, Julius. Du willst es ja unbedingt hören. Klassiker im Sinne von, dass es zumindest, dass einiges im Spiel drin ist und dass es keine klare Sache wird, ne? Kein klares, weiß ich nicht, 3-0, 4-0 der Bayern, wie es häufig in München einfach der Fall war, wo die Dortmunder regelmäßig, wenn auch nicht letztes Mal, aber eben regelmäßig abgeschossen wurden. Aber zumindest in Dortmund waren sie oft ja ziemlich stimmungsvoll, die Spiele, und sehr, sehr dramatisch. Nicht das letzte, ne, das war das 0-4, du hast es genannt, aber viele davor. Also es gab ein 2-2 Dortmund-Bayern 2022, dann gab es 21 ein 2-3 aus Dortmunder Sicht. 2020 gab es auch ein 2-3 aus Dortmunder Sicht. Also wirklich einfach stimmungsvolle, knackige, dramatische Spiele, Tore auf beiden Seiten, Führungswechsel. Das ist das, was ich tatsächlich jetzt hier auch mir erhoffe und auch erwarte. Einfach weil die Dortmunder zu Hause spielen. 18:30, das Flutlicht ist an, Julius. Wir wissen, was das für eine Wirkung hat auf den BVB. Ich traue ihnen was zu gegen die Bayern. Nicht zwingend, dass sie am Ende gewinnen, aber dass wir wieder so ein stimmungsvolles Spiel haben, wie genannt. 3-2 Bayern, schließen wir das aus? Nee.
Nö, ausschließen würde ich das nicht. Es ist aber schon so, also muss auch sagen, ne, bei allem Lob für Heim Dortmund gegen Bayern gibt es auch schon lange nicht mehr. 2018, das letzte Mal, dass man da die Bayern zu Hause besiegen konnte. Also ist jetzt nicht so, in München war es meistens deutlicher, aber die Geschichte endet dann doch gleich. Und ich will gar nicht öfter Klassiker hören. Ich will darauf hinaus, und das predige ich seit Jahren überall und auch in diesem Podcast, dass es kein Klassiker ist, wenn immer das gleiche Team gewinnt und es eigentlich keine richtige Konkurrenz gibt. Das ist eher mein Blick auf dieses Spiel und ich befürchte wirklich in dieser Lage. Man muss einfach sagen, natürlich haben sie zu Hause ihre Momente, natürlich wirken sie wieder ein bisschen stabiler, die Dortmunder jetzt nach und nach, aber sie haben einfach ihre Aussetzer drin. Sie sind in dieser Saison immer wieder auch dafür gut, mal zu enttäuschen. Und auf der anderen Seite haben wir in Bayern, das sich kontinuierlich unter Kompany zu einer richtigen Spitzenmannschaft wieder weiterentwickelt hat. Wir reden über eine Mannschaft, die, und das hat er ja schon letztes Jahr bewiesen, auch mit Harry Kane Spieler hat, der solche Spiele alleine entscheiden kann. Und ganz ehrlich, es ist für mich schwer vorstellbar, dass die Bayern das nicht gewinnen. 1,70er Quoten auf die Bayern jetzt auch nicht so schlecht werden, wenn diese Saison wahrscheinlich gar nicht mehr so oft kriegen, wenn es so weitergeht. Aber ich kann verstehen, dass einen das reizt. Ne? Wir haben sogar eine doppelte Chance auf 1x. Also da kriegen wir immer noch 2,20er Quoten. Wir haben hohe, hohe Unentschieden-Quoten auch. Und das willst du am Ende nicht unbedingt ausschließen. Mit 4,30, ich kann nur am Ende das Ganze so nicht mitgehen, wenn ich die Mannschaften so beobachtet habe. Das Publikum kann dich ein bisschen tragen, ein paar Fehler vielleicht verschmerzen lassen, dich besser zurückkommen lassen nach einem Rückschlag, als sie es auswärts haben, die Dortmunder. Aber sie haben auch nicht brilliert, sobald in Dortmund angepfiffen wurde. Da gab es auch schwache Halbzeiten, lagen ja zum Beispiel sogar gegen Bochum 2-0 zurück und Co. Jetzt wird Julian Brandt wohl auch noch aller Voraussicht nach ausfallen lassen. Das ist einfach einer dieser Spieler, die das sehr träge Offensivspiel, das Dortmund manchmal noch belastet, zumindest ein bisschen beleben könnten. Immer ist einfach dieser Spieler, den du suchst in den Halbräumen, der wird fehlen. Sie haben überhaupt keinen adäquaten Ersatz für diesen Spielertypen. Das wird richtig wehtun. Und am Ende könnte ich mir vorstellen, dass es leider nicht so spektakulär wird, wie man will, sondern dass Bayern das gewinnt und das wieder ohne Gegentor und vielleicht gar nicht so hoch.
Nee, 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 nee. Ohne Gegentor gewinnen sie das nicht. Ich wollte nämlich gerade da ansetzen, dass sie ja die letzten 5 Bundesligaspiele alle ohne Gegentor gewonnen haben und das jetzt auf keinen Fall wieder passieren wird. Ja? Sie kassieren mindestens ein Tor. Sie haben ja auch gegen PSG kein Gegentor kassiert. Ist ja auch bemerkenswert, also auch in der Champions League, nicht nur Bundesliga, sondern auch in der Champions League, ne, gegen Benfica zu 0 gewonnen und jetzt gegen PSG zu 0 gewonnen. Ist ja wirklich bemerkenswert, dass die Defensive so gut steht. Aber das muss jetzt ein Ende finden gegen den BVB. In Dortmund gibt es auf jeden Fall ein Gegentor. Deswegen beide Treffen over 2,5 für mich in Stein gemeißelt, Julius. Dortmund wird treffen. Gibt es keinen Weg drumherum für mich.
Das
Oder?
ja, werden wir dann nochmal
Also fände ich
rückbesprechen, wie
bemerkenswert.
deutlich du das hier sagst und werden drauf gucken, ob das wirklich so passiert. Aber ja, ich
Fände ich
glaube.
bemerkenswert, wenn sie zu null gewinnen in Dortmund, die ja wohlgemerkt alle Heimspiele gewonnen haben. Und zu Hause ja wirklich bemerkenswert stark unterwegs sind, auch in der Champions League. Da ist ein anderer Vibe. Jetzt haben sie auswärts übrigens, weil du es ja noch gar nicht erwähnt hast, zu meiner Überraschung, ja auch endlich mal gewonnen. In Zagreb ein souveränes 3-0. Also ein bisschen Selbstvertrauen auch getankt. Ist ja auch nicht so unwichtig, da mal jetzt nicht wieder den nächsten Rückschlag kassiert zu haben. Deswegen, Dortmund wird hier alles raushauen. Das wird, glaube ich, knackig und eng. am Ende ja, klar. Oft gewinnen die Bayern solche Spiele. Oft steht sich der BVB dann doch irgendwie im Weg. Aber nicht ohne Gegentor, Julius. Bayern gewinnt mit Gegentor wäre dann natürlich der schönere Tipp, wenn man sagt, diese 1,60, 65, die es so gibt bei den Wettanbietern, die sind natürlich auch ein bisschen niedrig, wenn man bedenkt, sie spielen in Dortmund und wie stark der BVB unter Flutlicht zu Hause ist. Aber mit Gegentor kann man das aufhübschen, denn dieses Gegentor, das erwarte ich definitiv.
Ja, und damit liegst du falsch. Aber das werden wir nächste Woche besprechen. Also ich glaube tatsächlich, die Bayern werden es am Ende so fortsetzen können. Und wie so oft, das ist eine der großen Geschichten um dieses Spiel, jede Art der Spannung, die man aufbauen möchte, wird sich als falsch erweisen. Und auch dazu gehört dann eben, dass die Bayern das am Ende so souverän abbügeln, wie sie es in den letzten Spielen eigentlich immer getan haben, wie sie es auch gegen PSG getan haben. Ich glaube, da wird Dortmund sich leider in diese Reihe der Spiele, die wir zuletzt gesehen haben, anschließen. Und wo ihr euch auf jeden Fall anschließen könnt, ist einer Sache, die Alex und ich oft tun, nämlich auf wettbasis.com mal vorbeischauen, wenn man sich weiter über die Fußballwelt informieren will. Nicht nur über die Bundesliga, sondern auch über die anderen Wettbewerbe. Wir haben am Wochenende unter anderem, Alex, Liverpool gegen Manchester City. Ein Liverpool, das gerade richtig marschiert und ein Manchester City, das Pep Guardiola zur Verzweiflung bringt. Also da könnte es spannend werden und vielleicht sogar weiter in Richtung Liverpool und Arne Slot marschieren, Richtung Titelfavorit zumindest in der Premier League gehen. All das findet ihr natürlich auch auf wettbasis.com, findet da auch die Videoinhalte, die es von der Wettbasis gibt. Beidfüßig heißt unter anderem das Videoformat, findet ihr auch auf YouTube. All das habe ich ans Herz gelegt, wenn ihr euch rundum informieren wollt. Wir gehen auf den Sonntag und sprechen als erstes über das Duell zwischen Mainz und Hoffenheim, das uns da erwarten wird. Hoffenheim, exakt von mir vorhergesagt, natürlich mit dem Sieg gegen Leipzig reingestartet unter Ilze als neuem Trainer. Wer mir da geglaubt hat, hat sich hoffentlich belohnt am letzten Wochenende. Und jetzt geht es eben weiter auf der Tour, ja, diese Mannschaft mal wieder so ein bisschen nach vorne zu bringen, während die Mainzer 2 Siege in Folge auch feiern konnten und sogar an Europa riechen, ne?
Ja, das ist durchaus bemerkenswert, dass man in der Tabelle guckt und sieht, hoppla, Mainz, Tabellenachter, nur 3 Punkte hinter den Dortmundern, die ja Fünfter sind. Also wenn Dortmund gegen die Bayern verliert, wie du es ja prognostizierst, und Mainz gewinnt sein Heimspiel gegen Hoffenheim, das ist jetzt nicht die schwerste Aufgabe auf der Welt. Und Gladbach-Freiburg spielen vielleicht unentschieden, dann ist Mainz da ganz oben dabei. Also nicht ganz oben, nicht an der Spitze, aber im Kampf um Rang 5, 6 und 7, also um Europa, das finde ich dann schon bemerkenswert. Und Julius, das eigentlich sollte das nicht passieren. Deswegen, umgekehrte Logik, Hoffenheim gewinnt das zweite Spiel unter Ilze.
Finde ich auch nicht komplett weit hergeholt. Wir haben bei Mainz eine Mannschaft, die ordentlich auftritt, aber die finde ich jetzt auch so, ja, die spielt einfach im Bereich ihrer Möglichkeiten. Ich erwarte keine riesigen Heldentaten, ich erwarte keinen Europa-Run, so sehe ich sie nicht, so habe ich sie bis jetzt auch nicht wahrgenommen, auch in den Spielen, die sie gewinnen konnten. Sie werden die Klasse halten, vielleicht sogar wenig ganz unten damit zu tun haben, aber sie werden jetzt auch nicht brillieren und für die absolute Überraschung diese Saison sorgen. So würde ich sie einordnen. Hoffenheim selber mit einer ganz anderen Disziplin natürlich rausgekommen, mit einem Spaß am offensiven Fußball, und das ist was dieser Trainer von Grund auf verlangt. Sie haben gezeigt, sie sind erstmal bereit, das umzusetzen. Es würde mich auch wundern, wenn diese Wucht, die man aus diesem Leipzig-Spiel mitnimmt, die man da gesehen hat, komplett verfliegt innerhalb einer Woche und ohne weitere große Gründe, dass das so sein sollte. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, Hoffenheim hat die ordentliche Chancen. Du kannst in diesen Trainereffekt reintippen und 3,40er Quoten bekommen. Das ist natürlich auch dann nochmal deutlich interessanter als die Zweierquoten auf Mainz, die ich, wie gesagt, als ordentliche Bundesligamannschaft sehe, aber ja, auch kadertechnisch, ne? Sie sind jetzt nicht qualitativ besser besetzt als die Hoffenheimer. Sie sind vielleicht nach 2 Siegen, 3 Siege in Folge, Europaplatz und Co. sehe ich bei Mainz einfach nicht, und deswegen finde ich die 3,40er Quoten super,
ja. Siehste, sag ich ja. Da sind wir auf einer Wellenlänge, denn für mich kam es auch, wäre es irgendwie too much, wenn Mainz da direkt schon ganz weit oben anklopft. Und deswegen könnte es ja einen Dämpfer geben. Unentschieden wäre ja auch schon ein Dämpfer. In der Hinsicht will ich gar nicht ausschließen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Remis endet, dieses Spiel. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hoffenheim hier auf der Ilzer-Welle weiterschwimmt. Und das Ding sogar gewinnt. Irgendwie ist das so ein Gespürgefühl, dass ich hier das ich hier mal mitnehmen möchte. Also ich tippe hier auch mal mutig. 340er Quoten sind auch der Grund, warum ich mich beim mutigen Tipp wohler fühle, weil einfach der Value so hoch ist. Also, ja, warum nicht mutig sein? Hoffenheim, Auswärtssieg. Denn, Achtung, Daim, Mainz, nicht prickeln unterwegs. Ne? Erst ein Heimsieg gab es bisher. Von daher kann man auch mal mutig sein, wenn man derlei Quoten vorfindet. Es ist ein riskanter Tipp. Ich sage nicht, dass das zwingend passieren wird. Ich kann mir das Unentschieden auch vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Hoffenheim hier den Schwung mitnimmt und direkt das nächste Spiel gewinnt.
Ja, ich kann es mir auch auf jeden Fall vorstellen. Und das macht die Quote dann natürlich einfach interessant. Ne? Überhaupt nicht unwahrscheinlich. Und dann gibt es da richtig gute Zahlen. Also würde ich auch mitnehmen bei uns hier. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, lief sogar schon unser Abspann. Der wollte uns wohl darauf aufmerksam machen. Mensch, ihr bewegt euch auf die 45 Minuten zu und ihr müsst langsam mal zum Ende kommen. Machen wir ja auch. Heidenheim gegen Frankfurt ist das Ganze, über das wir noch sprechen müssen am Sonntag. Und auch da muss ich jetzt wieder sagen, Alex, nach den letzten Wochen, ne, erstmal kurze Petition hier starten in diesem Podcast, könnt ihr als Hörer natürlich gerne dann mal umsetzen, wenn ihr möchtet. Aber wir brauchen mal wieder attraktive Sonntagsspiele. Ne? Ich habe das Gefühl, seit ein paar Wochen liest sich das alles, das Fußballherz geht mir nicht so richtig auf, wenn wir über die Sonntagsspiele sprechen. Aber, und das selbst in der Champions-League-Woche. Also ein bisschen, weiß ich nicht, aber haben wir schon oft gesagt, Spiele, die einen nicht so vom Hocker reißen, was ja, das Fantum angeht, können trotzdem spannende Spiele zum Tippen sein. Frage ist, ob Heidenheim-Frankfurt wirklich so spannend ist, denn die Frankfurter marschieren ja, Heidenheim auch gezeigt, ja, sie haben ihre Qualitäten 2-0 gegen Leverkusen reingestartet, sie haben vielleicht nicht Qualität, gegen eine richtig gute Bundesligamannschaft über 90 Minuten zu bestehen. Da kann man dann auch eine 2-0-Führung nicht verteidigen. Kriegt sogar am Ende richtig auf den Deckel. Und ja, Frankfurt ist jetzt nicht viel schlechter unterwegs als die Leverkusener, ne?
Nee, tabellarisch ist sogar besser in der Bundesliga. Denn die Eintracht ist der Verfolger des FC Bayern auf Rang 2. Spielt eine sehr, sehr starke Saison. Und ich tippe deswegen in diesen Trend rein. Ich glaube, der hält noch ein bisschen an. Beide haben ja jetzt am Donnerstag nach unsere Aufnahme noch Aufgaben in Europa zu bewältigen. Deswegen die letzte, der allerletzte Eindruck fehlt natürlich, aber den brauche ich jetzt nicht zwingend, um zu sagen, ich glaube, Frankfurt hat das Zeug, um in Heidenheim zu gewinnen. Es wird sicherlich kein hoher Sieg werden, sollten sie gewinnen, aber ich glaube, sie haben die Qualität, sie haben die individuelle Klasse und vor allem sie haben das Selbstbewusstsein, so aufzutreten, dass man hier dieses Spiel gewinnen kann. Zweierquoten knapp wählen. Zweier gibt es auf die Frankfurter, das finde ich ja dann auch immer recht interessant und lockt mich auch einen Ticken mehr und deswegen gehe ich auf den Eintracht-Sieg. Nicht, dass ich Heidenheim jetzt schwach reden will, aber ich glaube, Frankfurt ist so gut drauf, dass wir das gewinnen können, definitiv.
Ja, also das glaube ich auch und tatsächlich, ja, glaube ich einfach, Heidenheim wird am Ende dem nicht ganz standhalten können. Frankfurt ist super drauf, hat eine hohe Qualität da bei ihren Angreifern. Also in dieser Situation, zu diesem Punkt der Saison, sehe ich Frankfurt da tatsächlich einfach ein ganzes Stück besser. Und natürlich können wir immer oft Statistiken und Co. gegeneinander stellen, wenn es ein bisschen enger ist. Hier sehe ich einfach nicht so ein richtig enges Spiel. Wenn jemand nach meiner Einschätzung fragt, glaube ich, ja, Frankfurt ist gerade deutlich besser als Heidenheim und deswegen wird die deutlich bessere Mannschaft gewinnen. Das ist dann am Ende eben auch mein Tipp hier.
Heidenheim übrigens seit 6 Spielen sieglos, 5 davon verloren. Ne? Also die Form ist nicht gut. In Europa ist er natürlich bravourös, vielleicht gewinnen sie heute Abend wieder. Das sollte man nicht ausschließen, aber in der Bundesliga hat es zuletzt eben nicht gut funktioniert. Wie gesagt, sie haben es immer auch in petto, auch in Führung zu gehen, siehe Leverkusen, Tore zu schießen, das definitiv. Aber hinten defensiv, ne? 3 gegen Wolfsburg, 5 gegen Leverkusen jetzt zuletzt kassiert, da ist es dann doch ein bisschen zu dünn und wenn dann Marmoush und Ekitike und Co. kommen, glaubt, die haben genug Firepower, um ja das eine Tor einfach mehr zu schießen. Also wer es ein bisschen aufhübschen möchte und mehr Risiko mag, als hier nur in An- und Abführung den Frankfurt-Tipp abzugeben im Dreiweg. Frankfurt gewinnt mit Gegentor. Wäre auch eine Möglichkeit, denn die Heidenheimer sind immer für Tore gut. Aber am Ende glaube ich ja. Die aktuell stärkere Mannschaft ist die SGE und die sollte sich durchsetzen.
Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass könnte ein weiteres gutes Wochenende für die Frankfurter sein. Ich meine, die Bayern, auch wenn ich es nicht sehe, natürlich trotzdem nicht das leichteste Auswärtsspiel der Liga bei den Dortmundern. Dann könnte man vielleicht sogar noch näher an die Spitze rücken, wenn man selber wieder die 3 Punkte holt. Könnte spannend werden. Man wird sich vielleicht weiter von Platz 3 Leipzig noch absetzen können Richtung Champions League. Und ich glaube schon, du musst als Frankfurt diese ganze Form nutzen, die du gerade hast, um wirklich ein Polster zu haben, wenn du über die Champions League am Ende der Saison reden willst. Weil es wird nicht immer so gut laufen wie jetzt. Gerade läuft es aber eben. Und deswegen tippe ich auch auf den Sieg.
Ja, wenn alles so läuft, wie du tippst übrigens, dann setzt sich die Eintracht wirklich ab. Denn du hast ja gegen Leipzig getippt. Du hast Leverkusen draußen den Ausrutscher in Union zu. Und Dortmund sagst du, verlierst du auch. Es werden ja die Plätze 3, 4 und 5, die also nicht gewinnen. Gladbach, Freiburg unentschieden auch nicht gewinnen dann. Und wenn Frankfurt also in Heidenheim gewinnt, geht da was, in Richtung Vizemeisterschaft zumindest.
Ja, lustigerweise, wenn ich weiter in die Tabelle gucke, ich habe auch gesagt, ich glaube, Mainz kann das nicht gewinnen und auch Stuttgart wird sich schwer tun. Heißt, ich glaube, die ersten 9 der Tabelle sehe ich 2 Sieger und 7 Leute, die Punkte verlieren. Könnte also ein Upset-Wochenende werden und damit natürlich auch ein Wochenende, wo spannende Quoten rauskommen. Deswegen hoffe ich, ihr hattet Spaß an dieser dann doch spannenden Folge und freut euch auch auf die nächste Podcast-Folge von uns. Die wird am Montag erscheinen, Alex, denn es steht ja wieder DFB-Pokal vor der Tür. Auch da müssen wir noch einen Schritt machen, bevor es Richtung Weihnachten geht. Dann nächsten Donnerstag natürlich auch wieder Bundesliga, dann wieder Champions League. Im besten Falle folgt ihr uns einfach, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr da nichts. Ist nämlich eine Menge los. Danke fürs Einschalten. Ein paar Hinweise hinten raus natürlich auch noch loswerden. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir genannt haben, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben auch noch ändern können nach der Aufnahme. Und Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, per Mail zum Beispiel. Ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei, da gibt's erste Hilfsangebote. Also das nochmal hinten raus, der Hinweis. Und damit tschüss und bis Montag. Ciao.